Ja, vielen Dank. Das hat mir gut gefallen. Besonders, dass der Zwillingsbruder von Danilo jetzt so richtig gut Schlagzeug spielt. Ne? Also gut. Gut. Ich finde sowieso, dass der Geist Gottes heute Morgen so einiges zusammengefügt hat, was wir gar nicht so machen können, sondern das ist Gott in seiner Güte und Gnade, dass er Dinge arrangiert und dann merken wir auf einmal, oh ja, da passt was, und das, denke ich, ist das Wirken des Geistes Gottes. Ich denke, dass wir alle so bestimmte Grundbedürfnisse haben in unserem Leben. Ja, wir haben das Bedürfnis, oder das zählt zu unserem Grundbedürfnis, dass wir zu essen bekommen, ne? Dass wir also nicht verhungern. Deswegen gibt es nachher nach dem Gottesdienst auch noch ein Mittagessen. Vor war dann die Gemeindeversammlung, in die Gemeindeversammlung starten. Ne? Essen und Trinken gehört so zu den Grundbedürfnissen unseres Lebens. Und wenn man Umfragen glaubt, kommt das, geht es weiter mit unseren Bedürfnissen, was wir uns wünschen oder was wir meinen, was nötig ist, dass das Bedürfnis nach Sicherheit kommt gleich danach. Und wenn wir uns mal vor Augen halten, was in der letzten Woche in Halle passiert ist, dann ist das natürlich verständlich, ne? dass wir ein Bedürfnis nach Sicherheit haben. Ich glaube, wir können gar nicht erahnen oder es ist schwierig, das zu erahnen, was es heißt, wenn wir jetzt hier unsere Gemeinde in Halle wäre, wenn wir quasi noch unmittelbarer davon betroffen wären, was da passiert ist. Oder wenn so etwas in Essen passieren würde, was das mit uns machen würde, auch mit unserem Empfinden von Sicherheit. Ja. Und dann gibt es so unsere Sozialbedürfnisse. Das heißt, wir haben ein Bedürfnis nach Bekanntschaften, nach Freundschaften, nach Kontakten. Und ich denke, das ist ja auch wichtig, dass wenn wir hier in der Gemeinde zusammenkommen, dass es dann nicht nur darum geht, in der Reihe zu sitzen, so eine Stunde lang sich den Hinterkopf des Vordermanns anzusehen und dann wieder zu gehen, sondern dass man auch ins Gespräch miteinander kommt, dass man sagt, Mensch, hallo, wer bist du, wie geht's dir? Und so, dass man Kontakt hat miteinander. Und jetzt könnte man andersherum fragen oder die Frage stellen, wie war das eigentlich bei Paulus, der so viele Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, der bekannte Missionar, wie war das eigentlich mit seinen Bedürfnissen? Was stand da oben an bei ihm? Was war ihm das Wichtigste? Was war das für Dinge, die so seine Lebenserfüllung ausgemacht haben, die für ihn ganz entscheidend waren? Und ich möchte uns heute Morgen einen Abschnitt lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Ihr könnt gerne mitlesen. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Soweit dieser Abschnitt aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Wir wissen, dass denke, das ist so, gehört mit zum allgemeinen Gut, dass wir wissen, dass Martin Luther zu seiner Zeit diese Frage mit sich trug, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war für ihn ganz wichtig, entscheidend. Ja, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ist das die Frage von uns heute, von unserer Gesellschaft? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Also, wenn ich da nicht ganz falsch liege, dann ist das nicht so. Sondern da ist vielmehr die Frage von Leuten, sagen wir mal, die jetzt ein geringes Einkommen haben, die sagen, Mensch, wie packe ich das alles? Ja, wie schaffe ich das, das Leben zu bewältigen? Wie packe ich es, jeden Monat meine Miete zu bezahlen und die Lebenshaltungskosten und meine Kinder durchzubringen und so weiter und so fort? Das geht bis zu einer gewissen Einkommensgrenze. Das sind entscheidende Fragen, also wie kriege ich mein Leben geregelt? Es geht schlicht und ergreifend um grundlegende materielle Bedürfnisse. Menschen mit geringem Einkommen kämpfen ums Überleben, fragen sich, kann ich das alles noch bezahlen? Und Menschen mit höherem Einkommen stellen sich nicht die Frage, ob sie alles noch bezahlen können, sondern da geht es dann um Genuss, um Hobbys, um Reisen, um Luxusdinge, um Erlebnisse. Und bei Paulus wird deutlich, ihm geht es in erster Linie um seine Beziehung zu Gott. Und das hat er auch in den ersten Kapiteln dann des Römerbriefes dargelegt. Ich möchte euch noch mal ganz kurz mit hineinnehmen, vielleicht die nächste Folie. Wenn wir wollen, können wir diesen Abschnitt 1 bis 11 unterteilen in drei Abschnitte. Das erste ist die ersten beiden Verse. Da macht Paulus deutlich, ich bin mit Gott im Reinen. Also, ich bin von ihm reich beschenkt. Das ist mir das Wichtigste meines Lebens. Ich bin mit Gott im Reinen. Und dann kommt ein zweiter Schritt in den nächsten Versen bis Vers 10. Ich erfahre Gott auch in den Schwierigkeiten meines Lebens. Selbst da, wo es mal durch Täler geht, selbst da trägt die Liebe Gottes mich und mein Leben auch durch die Probleme hindurch. Und als drittes dann in Vers 11, ich ehre Gott mit meinem Leben. Zum ersten Punkt, Paulus sagt also, das Wichtigste ist mir die Beziehung zu Gott. Gott ist es, er hat mein Leben gerecht gemacht, das war ich doch nicht selber. Ich habe doch nicht irgendwas bewirkt, sondern Gott hat mich gerecht gemacht. Er stellt die Beziehung her und er macht diese Beziehung zu einer Freundschaft sogar. Er ist es, der mein Leben unendlich reich macht, weil er mir vergeben hat. Er hat mich frei gemacht von aller Schuld meines Lebens. Er hat mich in einen neuen Stand gesetzt. Ich bin Kind Gottes und das ist ein Geschenk. Er hat mir einen neuen Stand verliehen. Paulus hat sehr deutlich auch den Unterschied herausgearbeitet zwischen Gesetz und Evangelium, weil das Gesetz besteht im Fordern. Es sagt uns, was wir zu tun haben, was wir tun müssen. Alles ist auf unser eigenes Tun ausgerichtet. Und Paulus sagt, und das Evangelium befreit uns. Es ist die große Freiheit Gottes, die er uns schenkt. Wir sind gerecht gemacht. Das ist das Wunderbare, dass es nichts von uns fordert. Nichts. Gott hat alles erfüllt, was von uns gefordert wird. Alles. Alles geschenkt. Er sagt uns, du bist geliebt. Und das darf ich glauben. Und wenn ich das glaube, dass er mir alles geschenkt hat, bin ich gerettet. Wir sind gerecht gemacht durch den Glauben und dadurch haben wir Frieden mit Gott. Das ist das Geschenk Gottes. All das, was vorher war, ist weggewischt. All das Böse, all das Negative, all der Schund, all der Dreck meines Lebens ist weggewischt durch die Gnade, die Gott mir gibt. Gott selbst hat alles wieder gut gemacht. Meine Vergangenheit, egal wie sie aussah, ist bereinigt und ich habe Frieden mit Gott. Ich bin mit Gott in Ordnung, ich bin mit Gott im Reinen. Das ist ganz wichtig. Dass wir das für unser Leben festmachen, dass wir mit Gott im Reinen sind. dass wir das annehmen, sein Angebot, uns zu vergeben, uns zu erneuern, uns neues Leben zu schenken. Und Gott bereinigt nicht nur die Vergangenheit, sondern hier ist so ein Verb gebraucht, das die Gegenwartsform ausdrückt oder einschließt. Ein beständiges Geben. Gott beschenkt uns nicht nur von der Vergangenheit her, sondern er beschenkt uns jeden Tag neu. Beständig beschenkt von ihm. Wer das erfahren hat, der darf mit so einer Grundhaltung der Dankbarkeit auch leben. Ich darf zu den dankbaren Menschen gehören. Ich muss nicht undankbar sein. Ich muss nicht Nörgler sein, sondern ich darf dankbar sein. Wenn ich das realisiert habe, wer also in der Gnade steht, dem wird bewusst, dass er ständig beschenkt wird. Ja. Carsten hat heute Morgen, finde ich, eine super Einleitung für diesen Text gebracht. Beschenkt. Beschenkt durch eine neue Stelle. Beschenkt durch Hoffnung, die Gott uns gibt. Beschenkt. Menschen, die der Gnade trauen, sind Beschenkte. Paulus ermutigt uns, nicht aufzuhören, dafür zu danken. Und dafür kann ich all das, was ich habe und in Anspruch nehme, auch in Dankbarkeit annehmen. Ich kann sagen, Herr, danke, dass ich Essen und Trinken habe. Ich muss nicht hungern. Danke dafür. Ich muss nicht draußen im Regen irgendwo übernachten, sondern ich habe eine Wohnung. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Danke, Herr, dafür. Ich habe Freunde, mit denen ich reden darf. Danke, Herr, dafür. Ich habe Menschen, mit denen ich Kontakt habe. Danke, Herr, dafür. Für all das ist doch keine Selbstverständlichkeit. Es gibt so viele einsame Menschen. Es gibt so viele traurige Menschen. Es gibt so viele Gründe, um Gott einfach Danke zu sagen. Ja, wir kommen ja auch vom Erntedankfest her, einfach uns das vor Augen zu halten. Wenn meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dann ist das Gnade, Geschenk Gottes. Gott schenkt dir das und all die Hindernisse, die zwischen dir und Gott gestanden haben, die räumt er aus. Das ist Gnade. Und wenn ich dadurch Hoffnung auf ewiges Leben geschenkt bekommen habe, ist das Grund dafür, Danke zu sagen. Das ist so, als wenn der Glaube wie so ein Schlüssel ist, der uns einen weiten Raum, einen neuen Raum aufschließt des Beschenktseins. Ich darf als Beschenkter leben und Gott schließt mir diesen Raum durch seine Gnade auf. Das Zweite, ich erfahre Gott auch in den Schwierigkeiten des Lebens. Paulus macht in diesen Versen eigentlich deutlich, trotz aller Probleme, die ich erlebe, darf ich gewiss sein, dass Gott mich nicht scheitern lässt. Und jetzt meint er hier nicht, dass wir uns der Bedrängnisse rühmen, so nach dem Motto, ah ja, wunderbar, dass es mir schlecht geht, da kann ich ja Gott die Ehre geben. Ne? Wunderbar, dass ich krank bin, da kann ich ja Gott die Ehre geben. Nein. Das meint er hier nicht damit. Das ist irgendwie, wäre auch widersinnig. Wir rühmen uns nicht der Schwierigkeiten, sondern wir rühmen uns in den Schwierigkeiten. Und in all den Schwierigkeiten rühmen wir die Stärke und die Kraft Gottes, die in uns ist, die uns festhält, die uns nicht fallen lässt. Trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Nöte rühmen wir Gott. Wir rühmen in den Bedrängnissen, in den Problemen, in den Niederungen, in den Nöten, rühmen wir den Namen Gottes. Er macht deutlich, dass die Standhaftigkeit in den Bedrängnissen dann Bewährung bringt. Ich lerne aus den Erfahrungen. Ich lerne, Gott hat mich dahin durchgeführt und wenn das nächste Tal kommt, wird er mich auch dahin durchführen. Und wenn das nächste Tal kommt, wird er mich auch dahin durchführen. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Als Paulus den Römerbrief schreibt, da hat er kurz vorher den zweiten Korintherbrief verfasst. Und das ist eine schwere Zeit für ihn gewesen, absolut. Er hat diese Gemeinde in Korinth gegründet und jetzt wird er dort verleumdet und angefeindet. Und man will ihm ans Zeug und dann schreibt er, und das lesen wir auch mal in 2. Korinther 1, Vers 8, denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Das hört sich fast nach lebensmüde an. Das hört sich so an, als wenn das Leben zu Ende gehen würde, als wenn er auch am Leben verzagt ist. Er hatte sich aufgeopfert, war verleumdet worden und war entmutigt. 2. Korinther 4, Vers 8 und 9. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Als Beleg für seine Hingabe, für seinen Einsatz, schreibt er dann noch in 2. Korinther 11, Vers 23 und folgende: Sie sind Diener Christi, ich rede wieder alle Vernunft, ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe weniger ein. Das war so die Meinung oder die Überzeugung, wenn jemand 40-mal mit so einer Peitsche geschlagen wird, die vorne so Knochenstücke dran hat und die das Fleisch aufreißt, dass 40 Schläge reichen, um einen Menschen zu töten. Und dann haben die Pharisäer gesagt, naja gut, dann machen wir 40 weniger ein. Dann überlebt er das ja, dann sind wir nicht des Todes schuldig da an ihm. Er hat 5-mal das bekommen und ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf tiefem Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, Fasten, Frost, Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Wisst ihr was, als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, Georg, du hast nie wieder Grund, irgendwie ein Klagelied zu singen. Also was der Mann durchgemacht hat, was der auch erlitten hat, was der an Schwierigkeiten durchgemacht hat und trotzdem jede Not hat mich standhafter gemacht. Jede Schwierigkeit hat mir die Hoffnung gegeben auf das nächste Mal. Bewährung in der Not. Wenn wir erleben, dass Gott uns hält, dann werden wir zu Menschen der Hoffnung. Und jetzt kann man ja sagen, naja gut, das hat 3-mal geklappt, vielleicht hat es auch 4-mal geklappt, aber was ist denn beim 5. Mal? Vielleicht funktioniert es da nicht. Und Paulus zeigt dann eigentlich den Schlüssel zu dieser Hoffnung auf. Das ist die Liebe Gottes, die in unser Herz ausgegossen ist. Gott hat seine Liebe in unser Herz gegossen. Und wenn wir das erlebt haben, dass er uns neu gemacht hat, dass er uns zu Kindern Gottes gemacht hat, dann wird er uns als sein Kind auch versorgen. Und diese Hoffnung, die kann und darf festbleiben in uns. Er liebt mich doch. Er lässt mich nicht los. Er lässt uns getrost durch das Leben gehen. Nicht problemlos, aber er lässt uns getrost durch das Leben gehen, weil wir die Hoffnung haben, dass er da ist und seine Hand uns hält, uns festhält. Wir sind reich beschenkt durch den Glauben und wir bekommen Freude. Wir sind beschenkt mit Gnade und er eröffnet uns eine Zukunft, ewiges Leben. Seine Liebe macht getrost, er trägt durch, auch wenn wir da manche Probleme vielleicht mitbekommen. Vers 11 zum Schluss. Es geht letztlich nicht um uns, sondern es geht um Gott. Es dreht sich nicht alles um uns, sondern wir sind geschaffen zur Ehre Gottes, zum Lob seines Namens. Und wenn wir das wieder in den Blick bekommen, dann macht uns das auch frei von manch einem Problem, das wir so manchmal mit uns und vor uns hertragen. Vers 11, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir rühmen uns, das ist der Grund unseres Ruhmes, das ist der Grund unseres Lebens, dass er uns begnadigt hat. Wir rühmen uns Gottes. Letztlich geht es um Gott, um ihn allein und nicht um uns. Amen.